Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch powered by O2. Wir wollen heute über Legenden reden. Die eine, Harris, hat das in seiner Karriere geschafft, dass Leute ihn für das schätzen und lieben, wer er ist und was er macht. Und der zweite ist Ulysse und er möchte genauso eine Legende werden, denn er ist Rapper und er hat dieses Ego. Wie beide zu dem Status Legende stehen und was es braucht, um so eine zu werden, darüber reden wir in diesem Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Jannik, moin, wie geht's dir? Bist du wach?
Guten Morgen, Nico. Ja, ey, erster Kaffee gerade am Hotel Frühstücksbuffet geholt. Mir geht's super.
Nennst du das Kaffee, was du da trinkst?
Ich habe tatsächlich jetzt mal den starken genommen. Der geht als Kaffee durch. Bisschen Süßstoff rein, perfekt.
Ja, sehr gut. Schöne Grüße aus New York. Es ist hier Sonntagmorgen für uns. Wir nehmen einen Tag früher auf, weil das für die Planung hier offensichtlich der beste Moment ist. Und wir freuen uns auf diesen sonntaglichen Plausch mit zwei wunderbaren Menschen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und ich glaube, das Vorgespräch zeigt schon, es wird ein sehr lustiger Morgen hier. Yannick, introduce.
Ja, absolut.
Mein Kaltgetränk, mein Kaffee trinke hier.
Ja, wir haben wieder zwei wunderbare Gäste heute am Start. Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir sozusagen zwei verschiedene Generationen Deutschrap hier eingeladen haben. Zum einen haben wir aus Berlin den wunderbaren Harris am Start, der jetzt auch vor kurzem wieder ein Album released hat. Nice, dass du da bist.
Tight, Alter. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich.
Ich mich auch, Alter. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen und gehört. Da freue ich mich wirklich drauf heute.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr lange nicht.
Ja.
Und zweiter Gast darf natürlich auch nicht fehlen. Freuen wir uns genauso drüber. Ulysse ist am Start. Moin.
Schön.
Moin.
Hi.
Alter.
Geil. Schon fast Teil der Familie, würde ich sagen, Ulysse. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Ich kann schon auch zu dir sagen.
Ja, aber ey, es ist insofern ganz spannend, weil ihr beide auf jeden Fall gerade aktiv seid. Harris Album, ne? Das muss man mal sagen. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder eins gemacht hast und dich dazu entschieden hattest?
Also wirklich habe ich genau 10 Jahre gebraucht, aber rausgekommen ist es dann praktisch jetzt nach 13.
Ja. Also
2010 war der Mann im Haus und 2020 dann war eigentlich das Album fertig, bloß mit Corona und bla und allem Hickhack und so ist es dann jetzt erst rausgekommen.
Ja, siehst du, das ist ein 10-Jahres-Zyklus. Das kannst du dir nicht erlauben, Ulysse, in der heutigen Zeit, ne?
Auf gar keinen Fall.
Ja.
aber um eins hinzuzufügen, der Harris hat schon ein Classic mit Sido.
Ja, so, siehst du wohl. Ja.
So, das heißt, es ist viel einfacher für ihn, was zu releasen, so, ne? Man weiß schon, wer er ist.
Ja. Und genau darüber wollen wir heute reden.
Absolut. Absolut. Wir haben uns nicht ohne Hintergedanken hier zwei Generationen Deutschrap eingeladen. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, ob es 2023 leichter ist als jemals zuvor, eine Rap-Legende zu werden. Früher hat man ja vor ganz anderen Herausforderungen bzw. auch Chancen gestanden. Und wenn man seine Musikkarriere gestartet hat, dann lief es übers Musikfernsehen, die Backspin beispielsweise als Printmagazin war da sehr, sehr wichtig, irgendwie, um da Fuß zu fassen. Heute ist es natürlich irgendwie ein bisschen anders, so jeder Zweite macht irgendwie Rap, man kann es viel einfacher von zu Hause aus dem eigenen Wohnzimmer machen. Mhm. Ja, und da wollen wir in dieser Folge einfach mal drüber sprechen. Der eine hat den Weg hinter sich, der andere hat ihn noch vor sich. Und der weiß, was diese Folge hier bringt.
Da müssen wir auf jeden Fall eine Definitionssache vorher noch klären. Ulysse, sag mal, ist Harris eine Legende?
Ja, safe. Und ich muss noch hinzufügen, du warst ein paar Mal in Karlsruhe, ne? Hast du auch gelegt in so einem Club von Kollegen von mir im Zen.
Oder? Ja, Zen Club. Ja, auf jeden Fall. Voll geil.
Da wusste man schon, Harris kommt, wie Harris kommt und so. Also, guck mal, du wohnst in Berlin und es ist einfach so 7 Stunden entfernt, man weiß schon, wer du bist. Ich sage mal, ja, der hat auch mit Sido wirklich so ein prägnantes Album für Deutschland gebracht und sie haben alle gehört, auf jeden Fall. Respekt ist da.
Und die ein oder andere Aktion gemacht, die dafür gesorgt hat, dass man auf jeden Fall mitgekriegt hat, wer du bist, warum du bist. Ich selber weiß ja noch, dass auch mit den Ursprüngen von allem, in einer Zeit, wo Berlin gar nicht so auf der Karte war, mit GBZ dafür gesorgt hat, dass es ziemlich laut war, wenn was aus Berlin gekommen ist und so. Hast du selber auch so das Gefühl, und über Legende selber reden ist Quatsch, das weiß ich auch, aber zumindest hast du auch selber das Gefühl, dass du ein bisschen was hinterlassen hast? Also merkst du das, dass du so Fußstapfen hinterlassen hast?
Ja, auf jeden Fall. Das merke ich gerade wenn ich dann auch mit jüngeren Künstlern, neuen Künstlern rede, auf jeden Fall. Denn das, ich habe das schon gemerkt eigentlich damals mit Siggi, als der mir gesagt hat, dass er mich schon als Specialist gehört hat und dass er mich beobachtet hat, wie ich Joints gedreht habe zum Beispiel oder so, auch wenn es jetzt nicht der super positivste Fußabdruck ist, aber einfach den Impact, den man einfach auf Künstler hat, auch gerade wenn man sie, wenn die mich oder Siggi, Lieblingsrapper, alleine Specialist oder so gehört haben, was das bei den Köpfen hinterlassen hat, wie man aufgetreten ist auch. Also bei vielen sind es ja heute eigentlich auch die Auftritte, ob das der Splash-Sprung ist oder überhaupt allgemein Konzerte, Vorgruppe bei Busta Rhymes oder bei Outkast oder sonstigen Sachen. Also da spielen viele Faktoren auf jeden Fall eine Rolle, glaube ich, dass man Impact hinterlässt. Und da Dino und ich, Siggi und ich alleine so viel unterwegs waren auch und so viel immer gemacht haben, ist dann natürlich auf jeden Fall eine Präsenz vorhanden.
Ich finde gerade dieses Unterwegssein ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor, denn wir bleiben jetzt ja bei dir persönlich, aber du warst ja wirklich nicht nur All City, sowas All Country eigentlich, überall in jeder Ecke irgendwann hast gespielt und hast gezeigt, wer du bist. Ja. Wie wichtig findest du das im Vergleich zu, also oder ich sage kein Fly, aber rückblickend auf das, was du gemacht hast, wie wichtig war dieser Fakt, dass du auch überall warst und nicht nur quasi im Anführungsstrichen Musik gemacht hast?
Super wichtig. Also sehr, 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 sehr wichtig. Bei mir kam ja dann eigentlich auch noch dazu, dass ich ja auch noch aufgelegt habe. Mhm. Also selbst wenn ich nicht live rappen unterwegs war, war ich dann das Wochenende auf jeden Fall auflegetechnisch unterwegs. Hab dann trotzdem meistens aus Joke irgendwie gerappt. Das ist ja dann auch so, wo ich dann immer, denn jetzt zum Beispiel denke so, ey, die Leute müssten mich doch eigentlich jetzt nicht vergessen haben, aber ich müsste irgendwie keine Rolle mehr spielen, aber dadurch, dass ich einfach permanent in den Clubs bin, mich auch weiterentwickle und auch trotzdem neue Sachen spiele. Also ich feiere ja die neue Mucke auch so. Also jetzt, wenn es jetzt um Deutschrap geht oder auch natürlich Ami-Rap, was im Club ist, spiele ich ja nicht nur auf diesen 90er-Partys oder sowas. Mich kannst du ja ins 808 packen und ich rock trotzdem die Hütte weg. Weil ich aufgrund meiner Kinder denn, die dann 22 und 18 sind, teilweise früher über neue Songs Bescheid weiß als manche DJs. Das heißt, ich bin super up to date eigentlich so. Also ich spiele manchmal Tracks 3 Monate vorher und dann gucken mich DJs an und sagen, was ist das? Und ich sage so, warte ab, 3 Monate, Club kaputt. Und dann spielst du es auch und sagst so, oh, krass, du hast es vorher gespielt. Und so war das bei ganz vielen Sachen schon. Und ich glaube, das ist das, was ich nenne das manchmal den Madonna-Effekt.
Oh, ja, auch darüber könnte man diskutieren. Da gibt's dann irgendwann den Moment, wo du den Absprung schaffen musst und den nicht verpassen darfst. Das ist auch gut. Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber ey, ich finde es auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt des Neuerfindens. So, ja. Trotzdem hast du es irgendwann geschafft, für etwas zu stehen und genau dafür wirst du auch heute noch geschätzt. Es gibt bestimmte, wie gesagt, Situationen wie ein Sprung von der Splash-Bühne, das ja nur ein Symbolbild für ein Harris ist, wie er zu der Zeit war. Ulis, wie wichtig ist es dir, eben aufgrund dessen, was du von vorherigen Generationen gelernt hast, so dein eigenes Ding hinzukriegen, weißt du, zu den Leuten zu erklären, wofür du stehst. Also ist es nur Mucke machen oder ist es wichtig, darüber hinaus auch zu zeigen, wer man als Persönlichkeit ist und wie gehst du da an?
Geile Frage auf jeden Fall, Nico. Und ich muss dazu geben, guck mal, Harris und seine Jungs damals waren ja sehr wild früher und haben uns auch so indirekt gezeigt, wir sind Künstler, machen Hip-Hop, aber wir lassen uns nicht alles sagen und tun nicht alles, was sie wollen. Und das war auch so ein Ding, was mich sehr inspiriert hat, im Sinne von, ich mache meine Musik. Ich weiß, dass ich nicht aus der reichen Ecke komme, aber ich kann mich noch benehmen und weiß, was ich zu tun habe. Im Sinne von, okay, ey, nur weil ich mal heute ein bisschen was gesoffen habe, heißt ich nicht, dass ich ein Vollidiot bin oder so. Oder weißt du, was ich meine?
Ja.
Das war mir auch sehr wichtig. Und das habe ich auch von den großen, den älteren Rappern immer gesehen. Irgendwann mal, desto älter man wurde, wurden die auch immer so ruhiger. Aber die sind trotzdem sich selbst geblieben, weißt du? Das heißt nicht, dass sie schlechte Menschen sind. So. Und das haben halt sehr viele beim Hip-Hop missverstanden, sage ich mal, weißt du? Dieses, in Baden-Württemberg sind die meisten ja so voll spießig und ach du, nee, Hip-Hop und bla bla bla. Weißt du? Alles in so eine Ecke geschmissen. Und das sollte nicht sein. Das ist so ein Ding. Man sollte immer für sich stehen und seinen Hip-Hop machen und immer humble bleiben. So, und das waren die, und das habe ich mir wirklich immer gesagt. weißt du, ich kann halt voll über ernste Rapper-Ding rappen, aber im Endeffekt kann ich mit dir lachen und so, weißt du, und sagen, hey, chill mal und so. Und das sollte auf jeden Fall wichtig sein. Nicht alles verkrampft zu sehen. Das macht auch die Kunst aus. Das habe ich von denen gelernt, auf jeden Fall, meine Eltern. Auf jeden Fall.
Ja, Harry grinst. Das ist schon.
Ja, ist voll geil. Ist cool. Manchmal denkt man halt gar nicht über so eine Sachen nach, einfach so, was man, also manchmal vergesse ich halt, was man denn für einen Impact einfach auch auf Leute früher gehabt hat, einfach unbewusst so. Weißt du, ich meine, das ist ja dann einfach nur, was er denn sagt, auch so, dass du halt, klar kannst du dich besaufen und du kannst völlig durchdrehen, aber das heißt nicht, dass ich ein kompletter Assi oder hohl im Kopf bin, sondern ich kann mich auch artikulieren und ich kann auch nett sein und mich kannst auch irgendwo anders reinstecken. Und das mach ich ja unbewusst. So, ist ja nicht so, dass ich sage, ich mach das jetzt so, sondern das bin ja dann einfach ich, einfach so, wie ich groß geworden bin, einfach denn.
Da gibt's und ich glaube, das ja, hat die meisten voll geschockiert, als Harrys und Sido Videos und so, als es dann kam auf Viva, weißt du? Boah, das war so ein Schock, das 14 Uhr, warum kommen solche Sachen und so, weißt du? Aber das ist halt Hip-Hop. Verstehst du, was ich sagen will?
Ja.
Schon krass. Ja. Das selber habe ich auch Savage gesagt, als ich gesehen habe. So. Ich sage das zu jedem, den ich gehört habe. Bro, du hast mich auf jeden Fall richtig manipuliert, sage ich mal. Aber du hast mir auch beigebracht, immer sich selbst treu zu bleiben. So. Das ist sehr wichtig, sich immer zu verstellen.
Ja, so, genau. Das
ist sehr wichtig.
Ja.
Ey, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir sind ja in den Generationen. Da gibt es dann eine Sache, die total entscheidend ist. Und Harry, Frage an Harris war an dich. Wie viel auf deinem Weg, den du dann einmal gegangen bist, wie viel davon war wirklich reiner Impuls? Und gab es irgendwann den Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich habe ein Image und das muss ich ein bisschen pflegen?
Tatsächlich kam das jetzt erst gerade zum Beispiel.
Ja?
Also es war vieles ist einfach nur Impuls und einfach so aus Lust und Laune intuitiv und ich mache das einfach. Ich wüsste jetzt nicht aus dem Stegreif sofort, wo ich gesagt habe, so okay, ich habe das und das Image, deswegen muss ich das und das machen. Gar keinen Fall. Das gab's nicht. Eher sogar noch, würde ich sagen, so, das kann ich nicht machen. So. Nicht, das muss ich machen, sondern das kann ich nicht machen, weil die Leute, was sollen denn Leute denken? So, das geht da nicht. So. Und aber so, dass ich was irgendwie mit Absicht gemacht habe, das gab's nicht. Ich habe alles so gemacht, wie ich das wollte. So.
Und genau das feiere ich. Das genau das habe ich gefeiert. Also Leute von der Street haben gemerkt, natürlich, wenn so Street Dudes das geschafft haben, natürlich zeigt man so, hey, wir sind wild, aber wir können auch anders, so, weißt du? Und als andere Leute es nicht checken, wir haben es gecheckt. Und ja, ich denke, das weiß auch Harris, weil viele junge Dudes kommen auf dich zu und sagen, ey Mann, ich habe dich gehört und geil und weißt du? Das ist halt das. Dankeschön. Ich kann nur Danke sagen, wirklich.
Gerne. Danke dir. Ich glaube auch, dass man viele Sachen, also ich habe ja auch immer, früher gab es ja dann immer noch gerade, wenn gerade bei GBZ oder so, war ja dann so, ja, wie könnt ihr über Kiffen rappen und so. Du weißt, Nico, wie das früher war. Früher gab es dann, ich sag jetzt mal, Freundeskreis, Fantas und keine Ahnung was noch. Und ich sag jetzt mal, die waren politisch korrekt. Und dann kommen halt zwei Meter große afro-tragende Negros aus Berlin, die, was geht, Alter? Immer eine Lunte im Gesicht, weißt du so. Und natürlich kam dann so, ey, die Jugend und so, du verdirbst die Jugend und dann so. Ja, aber, und da war ich noch nicht mal wirklich Vater, so, also später dann, habe ich immer gesagt so, ja, aber ist ja nicht meine Aufgabe. Ich mache ja nicht Musik für deine Kinder. Oder für Kinder. Ich mache Musik für mich in erster Linie und damals dann halt Dean oder so und für mein Umfeld. Ich spiegel mein Umfeld und mein Umfeld waren nun mal alles Kiffer, Säufer, kriminelle Typen, wobei ich ja dann eigentlich schon eher positivere Sachen gerappt habe, also so von Party und sowas. Ich habe mich ja nie auf dieses Kreuzberg-Image, was ich ja auch bedienen hätte können. So, Nico, du weißt, wo ich herkomme, weißt du, ich meine. Das wollte ich ja nicht, weil ich genug davon hatte. Ich bin damit groß geworden. Also warum soll ich davon rappen, wo ich in Kreuzberg groß geworden bin? So, das war für mich denn nicht so. Und ich habe, wie gesagt, immer gesagt so, ey, ich mache nicht Musik für Kinder, sondern Musik für mein Umfeld. Und deswegen ist es halt auch, glaube ich, so authentisch, dass wir uns eben nicht Gedanken darüber gemacht haben, für wen mache ich jetzt Musik? Für wen könnte das sein oder so?
Wie glücklich bist du mit deiner Karriere? Auch was, also beide Status angeht, sowohl den Szene-Status als auch den Erfolgsstatus.
Meinst du mich?
Ja, genau. Ich fange bei dir mal an.
Super, super zufrieden. Also ja? ich habe nichts, wo ich sage, so, das bereue ich oder so, überhaupt nicht, gar nichts. Oder so, im Gegenteil, es gibt vielleicht eher Sachen, so, wo ich sage, so, okay, hätte ich das mal doch gemacht oder so. Fällt mir jetzt zwar nichts ein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eher Sachen gibt, wo ich sage, so, ah fuck, hätte ich das mal noch mitgenommen oder so. Aber bereuen oder so von irgendwelchen Movements, die ich gemacht habe, überhaupt nicht, gibt's gar nichts. Ich bin super ernst zufrieden. Und ich sage gerade in vielerlei Hinsicht, sage ich so, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und nochmal alles machen, dann würde ich es nochmal genauso machen, nur noch viel schlimmer.
Geil. Und ich will auch Danke sagen, weil ihr habt uns die Türen so aufgebrochen. So. Weißt, bei euch war es jetzt nicht leicht am Anfang. So.
Nee.
Diese Debatten von früher mit, warum, weißt du, was wir gerade ansprechen, die haben wir heute nicht so arg. Weißt du? Ich wollte auch Danke sagen, dass ihr uns ein bisschen den Weg freigehalten habt. Auf jeden Fall.
Unbewusst. Julius, alles unbewusst. Weißt du, ich meine, wir haben ja nicht früher an jetzt gedacht, so, was könnte das machen für die nächste Generation oder so. Klar hatten wir auch, ich hatte meine Kumpels, die ich dann versucht habe zu pushen, und natürlich war mir das eine Herzensangelegenheit, meine Jungs irgendwie zum Rappen zu bringen oder die auch rauszubringen, aber jetzt an der Generation, sage ich jetzt mal, wie dich, so, oder alles, was jetzt ist, da habe ich ja nicht dran gedacht. Wir haben auch nicht daran gedacht, wie viel einfacher, also aus meiner Sicht, wie viel einfacher das sein könnte, jetzt Musik zu machen, Musik rauszubringen oder so. Das war ja damals, glaube ich, war das Schlimmste, glaube ich, wie hieß es, LimeWire.
Ja, stimmt. Das war so das. Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, weißt du, das war so das, wo wir gesagt haben, boah, krass, die nehmen uns alles weg. Wo ich weiß, ich war immer so, du, wenn die Leute unsere Musik hören wollen, dann werden die sich das schon irgendwie besorgen. So. Und wenn wir Erfolg haben sollen, dann werden wir Erfolg haben. Wir haben auch nicht extra Sachen gemacht, um erfolgreich zu sein. Wir haben die extra Singles gemacht, um erfolgreich zu sein. Wir haben einfach das gemacht, was wir gemacht haben. Und das war einfach wir sein. So. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht über LimeWire oder dann Napster oder irgendwelche Sachen. So, das war für mich, das hat für mich keine Rolle gespielt, so einfach.
Olis, andersrum ist ja die Frage, jetzt bist du heute in einer Zeit, die eine ganz andere ist. Viel mehr Künstler, natürlich ist ein Weg geebnet worden, vollkommen richtig, aber auch dementsprechend das Spektrum so groß, weil es so viel mehr Leute gibt. Ich glaube, GBZ hat deshalb damals auch so gut funktioniert, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Harry, da war halt sonst nicht so viel drumherum, und dann war dieser eine, das eine Epizentrum, und jeder hat hingeguckt, was die Jungs da gemacht haben. Mit dem Wissen und auch dem, was du hier von Harry ja selber auch schon mitgenommen hast, wie du selber gesagt hast, wie gehst du da heute ran, und das ist ja unser Ursprungsthema, eine Legende werden, weil es wird ja auch dein eigener Anspruch sein, irgendwann Legende zu sein. Auch wenn, das klingt ein bisschen bescheuert, wir haben diesen Begriff nur genommen, weil er sagen soll, Fußstapfen hinterlassen, dass die Leute irgendwann nach 20 Jahren verstehen, wer du bist, wofür du bist. Was sind die Dinge, mit denen du daran arbeitest, die in deiner Karriere fernab von Musiksongs dafür sorgen sollen, dass die Leute sich an dich erinnern?
Man sollte immer, ich sage mal, korrekt sein und das auch tun, was man auch immer meint, so, weißt du?
Ja.
Man sollte immer sein Wort halten können, so, damit der Kerl auch nach 20 Jahren sagt, ey, ich weiß noch damals, er hat mir das versprochen. Und ich habe ihn randomly gefragt und er hat gemeint so von selber, ich muss sowieso halten, komm morgen ins Studio. So und so wird es gemacht. Und ich finde, das ist so ein Kriterium, was auch sehr, sehr wichtig ist und bleiben sollte, sein Wort zu halten. Weil das hebt dich um dann ein bisschen ab, weil du kriegst dann so mehr Respekt, Leute nehmen dich dann mehr wahr und wissen, okay, mit ihm kann ich reden. Man muss aber auch Durchhaltevermögen haben, das ist sehr, sehr wichtig. Geduld vor allem. Und du musst auch das richtige Know-how haben natürlich und Menschenkenntnis, das ist auch sehr wichtig. Weil ich weiß nicht, ich habe es doch alles vor mir, aber Harris hat auch schon das meiste oder die Hälfte schon hinter sich. Mal Leute, die sich als korrekt entpuppt haben, dann doch nicht. Dann irgendwie Intrigen, und weil er irgendwie rein wollte, und dann hat es die eigentliche Freundschaft irgendwie kaputt gemacht, obwohl Harris gemeint hatte, so, das meinte ich doch von Anfang an, warum glaubst du mir nicht und so. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Und wenn du diese Kriterien so erfüllst und schaust, dann wird es vielleicht ein bisschen einsamer Weg, aber ein glücklicher. So. Und so wirst du halt, glaube ich, schneller zur Legende, und man schätzt dich dann auch mehr, denke ich, so komisch. Ja. Weil bei mir geht's, ich hab's doch schon so gesehen, so bei einem Song, was für Intrigen und bla bla bla. Und ich habe bei Patrick Tiede unterschrieben, da wollte die halbe Welt mein bester Freund sein, aber die besten Freunde, wo ich war, wo ich nichts im Kühlschrank hatte, so, waren halt natürlich da und haben immer gesagt, ey, schau mal richtig zu und so, Bro, was kommt da jetzt von der Ecke und so, vor 2 Wochen wollten wir uns schlagen mit dem, so, das ist echt komisch, man muss auch damit klarkommen, so, wenn du nicht damit klarkommst, schwierig.
Ich glaube, ein Faktor ist noch, den du jetzt nicht genannt hast, also erstmal alles, was du gesagt hast, stimmt zu 100%, deswegen war ich auch gerade so, ja, genau das. Du darfst den anderen Leuten keinen Wert geben, was sie von dir denken. Du darfst nicht, also beziehungsweise die darf es nicht wichtig sein, was andere Leute denken von dem, was du machst. Du musst von dir komplett 100% überzeugt sein, dass das ist das, was ich mache. Das ist das, das ist der geile Sound, das ist der geile Move, das ist genau das und da kann keiner kann daran rütteln. Nichts und niemand kann dir sagen, hey, überleg dir mal, nein. Ich sag, das ist geil, dann ist das geil. Ja. Fertig. So. Ja. Das ist auf jeden Fall was. Und was
das wollte ich auch hinzufügen, weil ich mache ja eher Boom-Bap. Und weißt du, wie viele Leute zu mir kamen, als diese Shisha-Bar-Ära kam mit Lelele, lalala, und der macht plötzlich 100 Millionen Streams. Und dann kommt mir ein Kollege, weil Karl, du weißt ja, wo Karlsruhe ist. Das ist da so drei Länder-Dreieck gleich Schweiz.
Ja, ja. Klar.
Oder guck mal, ich kenne da einen. Der arbeitet, das ist so die nächste Loredana, da hast du wieder so ein Schema, so, weißt du, Leute sind wirklich, die haben nicht mehr nach der Kunst geschaut, sondern nach dem Profil. Ja. Das darfst du nicht machen.
Nee.
Ich kann dir die ganze Zeit nicken und zustimmen, weil ehrlicherweise das, was, also ich wollte das eben schon sagen, der Blickwinkel, mit dem du hier eingestiegen bist, gerade auf die Frage, das finde ich großartig, weil es so fernab von allem ist, was du sonst so industriell daran festmachen kannst. Wir reden hier null über diese Dinge, wir reden rein über das Persönliche und das Menschliche da drin, was dann wiederum auch den Status entwickelt, und das finde ich halt bei dir auch, Harry, total spannend, weil das genau der gleiche Blickwinkel
ist. Was du auch noch gesagt hast, Julis, ist mit diesem so, es wird vielleicht ein einsamer Weg.
Ja.
Das wird es. Das wird es. Und ich habe da so eine coole Metapher. Ich weiß nicht, wer das war, wer das gesagt hat, ob das Chris Rock oder ob das Jamie Foxx, keine Ahnung, der hat gesagt, so, wenn du deinen Weg gehen willst und halt zu 100% weißt, das ist der Weg, dann kann man das so sehen wie eine Rakete, die startet, Cape Canaveral, und dann hat die so Tanks dabei, und wenn die Rakete ja losfliegt, dann eine Weile so gehen so Tanks
weg.
Krass, du fliegst aber weiter so. Und das kannst du halt sehen, wie mit so Leute, die halt, die, klar, die begleiten dich auf jeden Fall, aber irgendwann können sie es nicht mehr tragen. Also sie können dich nur bis dahin tragen. Du kannst es als positiv und negativ sehen, dass sie es gar nicht schaffen, mit dir mitzuhalten. Oder du kannst sagen, ey, die haben mich bis dahin getragen, aber jetzt muss ich loslassen und ich muss alleine weiter los. Mhm. Ich muss alleine weiter den Weg, den ich in meinem Kopf habe. Danke für die Hilfe, aber jetzt muss ich alleine weiter. Und dann bist du halt alleine einfach so. Und du musst, viele Entscheidungen musst du einfach für dich, du kannst niemanden fragen. Du kannst niemanden fragen, soll ich den Song jetzt rausbringen oder so. Du, klar, kannst du dir Rat holen auf jeden Fall. Also du musst nicht immer alles alleine entscheiden. Oder die Entscheidung triffst du alleine, aber du kannst dir Rat holen. Das habe ich auch gemacht bei gewissen Sachen auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen bist du für dich alleine erstmal, wenn du bestimmte krasse Entscheidungen machst. Weil du willst auch nicht, dass ich dir sage, nee, mach das mal nicht. Und dann bin ich nämlich das Arschloch, der dir gesagt hat, so, ey, mach das nicht. Und du denkst so, fuck, hätte ich das mal gemacht. Du hast mir gesagt, ich soll es nicht machen. Und das willst du nicht. Das willst du nicht.
Ja, hast du recht. Dankeschön auf jeden Fall.
Ja, ich finde das insofern total spannend, was du sagst, Harry, weil ich habe hier diese Runde ja auch, die haben wir ganz bewusst so zusammengestellt, weil ich bei beiden total spannende Wege sehe und gesehen habe. Und ich dich immer dafür geschätzt habe, dass du genau dieses teilweise antizyklische Modell warst und trotzdem mittendrin standst und ich glaube dadurch eine besondere Note hinbekommen hast, und ich Annelise so unheimlich schätze, dass er mit so viel Inbrunst und Liebe den Sound fühlt, feiert und auch durchzieht, mit dem ich groß geworden bin und dem eine 2022er Version anhaftet, ohne dem Lennis, du hast ja selber Lelele, ohne dem Lelele so zu verfallen, irgendwelchen Industrie Vorschlägen nachzugehen. Und ich habe ehrlicherweise leider in den letzten Jahren auch schon mal häufiger mal authentische Persönlichkeiten in dieser großen Szene gesehen, von denen ich genau gemerkt habe, dass sie vielleicht an die falsche Stelle gekommen sind und dann nicht mehr die eigenen Entscheidungen getroffen haben. Trotzdem kann es dazu führen, dass du dann vielleicht auch diesen steinigen Weg hast oder vielleicht auch nie ganz an den Charterfolg oder an den Kontoanstand kommst, den vielleicht andere Menschen haben. Ja. Aber du musst halt in dir glücklich bleiben, glaube ich.
Ja. Dankeschön, Nico, da hast du was richtig Geiles gesagt. Lieber habe ich ein paar Groschen weniger, anstatt irgendwie meine Authentizität, meine Kredibilität irgendwie sozusagen verlieren, weil das ist schon wichtig als Künstler, du musst schon dann dafür stehen, weil was ist jetzt, wenn ich jetzt hier stehe und dann irgendwann mal einen poppigen Song mache und das und mich voll instrumentalisieren, mich richtig verändern lassen von Major, weißt du, im Sinne von ja. Du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen, färb dir die Haare, weißt du? Nee, Mann. Lieber habe ich ein paar Groschen weniger und kann selbst entscheiden und gib meinen Fans noch mehr Input und so. Worauf wir auch heiß sind.
Ja, das wird auf jeden Fall ein steiniger Weg sein. Da wird nicht einfacher, je stärker die Industrie mit drin steckt. Obwohl ich auch bei dir, Harry, damals ja schon so auch das Gefühl hatte, das war ja auch immer Major-Anbindung dabei, aber die wussten wahrscheinlich nicht, worauf sie sich da eingelassen haben und da war.
Selten. selten wussten die, was auf sie zukommt. Also es gab so ein, zwei Leute so. Ich meine, wir haben ja damals auch als Specialist haben wir viel Hilfe bekommen von 4Music und 4Artist zum Beispiel, die ja dann zum Beispiel schon eher wussten, so okay, die kennen wir auch so, die sind öfters in Stuttgart mit Robbe und so. Was ja dann eigentlich dann das ausschlaggebende Kriterium war, warum sie uns geholfen haben, weil sie gesagt haben, okay, die Jungs in Frankfurt oder in Hamburg, die wissen überhaupt nicht, was sie mit den beiden Jungs anfangen sollen. Und die haben was, die können Impact haben. So. Und ich bin Anna Morales und Marc Löcher und so, bin ich riesen dankbar damals, dass sie das gemacht haben. Auch Michi Stockholm damals, dass er den trotzdem weiter noch gemacht hat und so. Weißt du, also da gibt's bestimmte Leute, die halt einfach Potenzial in Specialist gesehen haben und in mir auch. Und die dann gesagt haben einfach so, ey, das muss passieren. So, und ich glaube, dass dann Leute in anderen Plattenfirmen das gar nicht so gesehen haben und sich dann im Nachhinein vielleicht geärgert haben. Auch wenn wir nie charttechnisch so eine Relevanz hatten, so das, was Julius jetzt auch meint, so. Aber dann kamen dann halt so Sachen wie so eine Live-Sachen, ob das jetzt Rock am Ring, Splash oder sonstiges war, wo man dann gesagt hat, so, okay, ohne die Jungs geht's auch gar nicht.
Mhm. Weißt du? Geil.
Und das ist ein Legendenstatus, den du dir aufbauen. Also den kannst du nicht kaufen, baust du dir durch deine eigene Art auf.
Ja, klar. So. Kaufen kannst du das nicht.
Nee. Janik, was ist denn für dich eine Legende?
Boah, das ist eine Frage, glaube ich, die jeder sehr persönlich nur für sich beantworten kann. Also für mich, Legenden sind immer so zwei Ebenen. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt hier mit Harris im Podcast sitze und früher zum Beispiel nach der Schule immer MTV geguckt, so, da lief Nilo rauf und runter, dann lief Harris rauf und runter, so, natürlich sind das irgendwie Legenden, weil sie mich in so einer Phase begleitet haben, wo ich irgendwie zu Rap gekommen bin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch irgendwie Artists, wie ich bin so Die Hard Mac Miller Fan, der mich einfach auf so einer emotionalen Ebene irgendwie berührt, so, das ist natürlich genauso irgendwie eine Legende. Und wahrscheinlich gibt es da draußen unfassbar viele Menschen, die von diesen Thematiken so überhaupt nicht berührt werden, aber irgendwie ganz anderen Fokus haben, weil, weiß ich nicht, Lebensphase XY hat genau der Song geholfen. Und wenn es darüber der Art ist, irgendwie zur persönlichen Legende geworden. Also ein sehr großes Wort, irgendwie, was, glaube ich, jeder sehr, nur sehr subjektiv beantworten kann.
Aber den Status, den gebe ich dir offiziell gerne, Harry. Das ist das, was du hinterlassen hast, war legendär. Macht es das deshalb eigentlich so leicht, jetzt Mucke zu machen, weil du das niemandem beweisen musst?
Nee, auf gar keinen. Überhaupt nicht. Ich finde, das macht es sogar, also für mich viel schwieriger. Wo ich auch, wenn ich jetzt hier, ich gucke gerade auf den Laptop hier und hier ist gerade dann so ein Cover von dem Song Sorry mit Ben DMA. Da kann ich zum Beispiel sagen, so, weil man ja geredet hat von diesem immer wieder neu entwickeln. Ich habe damals gesagt, dass wenn ich wieder mal was mache, dann muss das ganz anders sein. Das war mir schon immer bewusst. Und ich war früher im Studio wie so ein Diktator. Ich habe alles selber geschrieben. Ich habe mir niemals irgendwas anderes schreiben lassen. Bis auf zwei Ausnahmen mit Siggi jetzt zum Beispiel. Klingt wie du oder sowas. Oder einfach so, dass wenn du im Studio sitzt, ey, hier, hör mal den, der Rhyme ist ein bisschen cooler so. Weißt du, ich meine? Lass ich gelten, aber so generell war so, ich picke den Beat, ich sag, wo es lang geht, ich suche die Grafik aus, ich mach das, ich. Ich habe aber gesagt, so für dieses, wenn ich wieder was mache, und das war schon vor 5, 6 Jahren, dass wenn ich was mache, dann einfach nur so, um zu sehen, wie das ist, will ich mit jemandem zusammen schreiben. Ich will nicht Sachen geschrieben bekommen, aber ich will mit jemandem schreiben, einfach um mich weiterzuentwickeln, um meine Sachen, die ich zum Beispiel versuche zu sagen, einfach viel besser rüberkriege, vielleicht auch besser, also anders schreiben kann und besser formulieren kann, konkretisieren, nenne ich das auch neuerdings. Einfach konkret auf den Punkt bringen, weil ich dann manchmal vielleicht lieber um heißen Brei geredet habe oder so. Und genauso ist es halt auch mit Beats gewesen. Und da kam halt dann Ben DMA einfach ins Spiel. Und Curly. Mir wurde dann Curly vorgestellt im Zuge dieses Albums jetzt. Und ich habe dann mit dem gesessen und wir haben halt Sachen zusammen geschrieben einfach. Und das Album wäre nicht so, wie das jetzt ist, wenn ich nicht mit Curly geschrieben hätte und Ben zum größten Teil die Beats ausgesucht. Ich habe die Thematik ausgesucht. Ich habe nicht immer zu alle Ja und Amen gesagt. Aber ich habe oft einfach mal im Gegensatz zu früher mir auf die Zunge gebissen oder auf die Lippe gebissen und gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt mal so. Weißt du? Weil ich einfach darauf vertraut, ich habe einfach auf den Prozess vertraut, was anderes zu machen. Und ich glaube, das ist dann das Interessante für mich und das ist auch das Interessante beim Album und das ist auch das, was ich glaube, warum ich so ein, für mich so ein krasses Feedback bekomme, wie ich gefühlt noch nie zu irgendwas Musikalischem bekommen habe. Natürlich habe ich zu Mann im Haus oder Lieblingsrapper oder so Feedback bekommen, aber nicht so auf Anhieb wie jetzt für dieses Album. Also da sind dann Leute, die mich einfach musikalisch voll krass lange begleiten, wissen, auch gar nicht aus dem Musikgeschäft, sondern auch Freunde, die es hören und sagen, Digga, das ist dein Blueprint. Das ist das, worauf wir immer gewartet haben. So. Und wenn es das heißt, dass ich mir dazu jemanden holen muss, um das zu schreiben, bitte, dann ist es okay. Früher hätte ich das nicht gekonnt. Früher war ich viel zu engstirnig und so Scheuklappen auf gar keinen Fall lasse ich mir von irgendjemand anders irgendwas schreiben. So. Oder mit irgendjemandem schreiben. Oder mir geschweige ein Beat aussuchen lassen von jemandem. Bist du behindert, Alter? Aber es geht. Es geht und es macht.
Aber ich verstehe auch, was du meinst, weil das ist doch dein Song. Das ist doch gerade dein Vibe. Das ist gerade dein Mood. Weißt du?
Ja.
Und ich finde auch, sorry, dass ich dich gerade so ins Wort gefallen bin.
Alles gut, alles gut, alles gut.
Ich finde es selber voll schwierig dann, wenn irgendjemand sagt, ey Bro, guck mal, ich hab da einen Reim und so. Und dann bleibe ich extra ruhig und sage, ey, weißt du was, ich nehme eine halbe Stunde extra mehr Zeit, damit ich nicht deinen Reim nehmen muss. Weil am Ende heißt es auf Spotify, Bruder, kannst du mich nicht eintragen? Bruder, wie viel GEMA kriege ich? Bruder, muss man doch aufteilen, Prozent, dann kommen Probleme und keine Ahnung.
Ja, das habe ich ja früher nicht so gesehen, weil es war früher nicht so krass, weil früher gab es ja kein Spotify, wo man das dann gesehen hat und so, aber ich gebe gerne. Also für mich war das immer so, ich saß schon mit vielen Künstlern im Studio und habe dann unbewusst den Ideen gegeben, weil man fragt ja auch, weißt du, ich meine, wenn wir große Sessions hatten mit Sigi oder auch mit anderen Leuten, dann ey, bla, ey, was fällt euch ein auf Rasenmäher, Mann? Weißt du, ich meine so, und dann sagt er, das war's voll. So, weißt du, und wenn er dann aber eine ganze Reimkette gegeben hat, dann bin ich der Letzte, der nicht sagt so, ey, hier, du kriegst deine 25% von meinen 100 Text, weißt du, ich meine.
Aber ihr hattet doch Anstand, das ist eine andere Zeit.
Genau, genau, es ist tatsächlich, es gibt wirklich tatsächlich, stehen bei mir Leute drinne, ich sag das jetzt auch, mir ist es egal, bei mir stehen Leute in den Textdingern drinne, wo ich sage so, du hast gar nichts gemacht, um da eigentlich drin zu stehen. Ich mach das jetzt einfach so, weil du das so frecherweise so fragst du. Bei manchen Sachen, ja, das ist okay. Aber bei manchen Sachen denke ich mir so, du bist einfach nur reingekommen, hast irgendwas gesagt und du willst jetzt dafür Prozente haben. So, das ist deine Art, das zu machen. Darauf stehe ich nicht. Wenn du mit mir sitzt und diesen Prozess durchgehst und mit mir wirklich da 3, 4, 5 Stunden sitzt und an diesem Song arbeitest, bin ich der Letzte, der dir nicht irgendwas gibt davon. Und das ist nicht meine erste Intention, wenn es darum geht, mit jemandem zu arbeiten. Ich für meinen Teil, ich habe noch nie jemanden irgendwie, wenn ich mit jemandem im Studio saß und es ist nicht mein Song, danach gesagt so, ey, wieso stehe ich denn da nicht drinne? Wieso ist denn da mein Text nicht drin? Ja, wer bin ich denn, Alter, Mann, dass ich da um irgendwelche Prozente bettle, Alter, weißt du? Ich meine so, ich habe in erster Linie mache ich das ja, weil ich dann wahrscheinlich dann den Typ dann oder die Frau dann mag, die dann da was schreibt, verstehst du? Also denke ich gar nicht daran, so, ich sage das jetzt, damit ich dann bei Spotify oder dann früher, weiß ich was, GEMA-Anmeldung 25% bekomme, sondern es ist für mich ein künstlerischer Prozess einfach. Kreativität, kreativ sein in einer Gruppe oder dann halt einfach im Duett oder sowas oder einfach so sein, einfach im Studio chillen und sagen, ey, warte, dir fällt jetzt nichts ein auf Bleistift, ja, hier, dann hast du den und den, nimm, sag mal das, weißt du, ich meine? Und es muss ja nicht immer auch nur Reime sein oder so, es kann einfach Themeninspiration auch sein oder Beat-Inspiration, selbst wenn du dann im Studio sitzt und sagst, ey, spiel mal nicht did, sondern spiel mal did, weißt du, ich meine? Dann gehe ich auch nicht zu dem Produzenten und sag so, wo sind meine Prozente?
Ja, boah, hast du recht.
Ihr habt beide Themen mitgebracht und du liest deins Pass jetzt ehrlicherweise ganz hervorragend mit ran, weil wir Harry auch gerade in dem Modus des Erklärers für Zusammenarbeiten und vielleicht dann auch passend auf die aktuelle Situation Industrie zu projizieren sind. Ulis, gib mal dein Thema rein und ich glaube, Harry kann direkt seine Meinung dazu geben. Ich will gerne, dass ich jetzt hier ein kleines bisschen zurückziehe.
Aber Yannick ist Zeuge, ich habe noch kurz vor Anfang noch das Thema geswitcht, ja, ne?
Ja, ja, steht ne? Hier auch alles vorbereitet.
Okay. Aber kannst du es mal, bitte sagst du, ich komme dann gleich rein. Sag mal du, was ich gesagt habe, bitte.
Okay, du wolltest über nicht kommerzielle Musik reden, warum die in Deutschland nicht so richtig gut ankommt, nicht so richtig funktioniert. Dafür aber ja eher dieser bisschen poppigere Film.
Ja, nicht kommerzielle Musik? Also ich habe die Frage jetzt oder das Thema
nicht richtig verstanden. Dankeschön, Yannick. Also ich habe jetzt gefragt, warum kann keine kommerzielle Musik wie beispielsweise Griselda in Deutschland funktioniert? Warum wird der Untergrund noch voll unterdrückt beziehungsweise nicht richtig wahrgenommen, aber kommerzielle Musik schon. Aber die Qualität, ich meine, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Underground-Rapper, die sind so gut und verdienen einen ganz anderen Kontostand, aber der kommerzielle Rapper ist halt total wack und hat halt ein richtiges Leben.
Onkel.
Weil ich bin dazu gestoßen, ich habe gesehen, in Amerika ist halt so, die Underground-Szene ist ja jetzt auch richtig stark und independent und haben auch daraus gelernt und könnten mit einfachen Mitteln und kleinen Marketingstrategien wirklich anknüpfen. So.
Ja, Onkel Harry, erklär uns, warum gibt's kein Griselda in Deutschland?
Also ich höre Griselda.
Ja. Aber ich glaube, da sind wir uns hier in der Gruppe ziemlich einig.
Ich liebe Griselda. Ich glaube, weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Ich saß letztens im Backstage mit ein paar Rappern und habe Griselda angemacht. Über die Hälfte fand es geil. Alle waren sich einig, dass es alt ist. Also Griselda ist ja nun auch ein bisschen was Spezielles. So. Ja, nee, es war erstmal so, es kannte keiner, davon mal abgesehen. Ja. Keiner von denen kannte es. Aktuelle Rapper, keiner kannte das. Keiner kennt Conway, keiner kennt Benny the Butcher, keiner kennt Westside Gunn, noch nie was von Griselda gehört. Einer der Rapper, was das für Scheiße, die denken, die sind voll Wu-Tang und bla und hier und da, bla. Die anderen so, das ist interessant, echt, das ist neu, von wann ist das? Und ich glaube, ich habe komischerweise sogar AZ und Conway und Lil Wayne gespielt, The Ritual. Krass. Das ist ja nun Top-Rap-Beat, Top-Rap, alles so, weißt du, so. Ja klar, du fühlst dich wie früher, aber irgendwie auch nicht, weil es hat trotzdem Elemente, weil ich meine, Lil Wayne hat früher auf so ein Ding nicht gerappt, Conway the Machine kennst du auch nicht, du kennst die Stimme von AZ, AZ fängt auf dem Track an und alle sind so bei dem Beat so, boah, was, the fuck so, und dann kamen halt andere Sachen, so auch der Track hier, JP's Cadillac mit Benny the Butcher und J. Cole und so, und es ist ja ein bestimmtes Gefühl, was Griselda bei mir auslöst, und das ist halt dieses alte, grimy, Gangster, schon Wu-Tang, Mobb Deep, keine Ahnung, was man das, was, also richtig grimy Rap eigentlich. Einfach so grimy New York Rap, so. Und wenn man dann sagt, ja, die kommen aus Baltimore, das ist von 2022, dann ist so, what? Und ich fand's halt überraschend, wie alle darauf reagiert haben. Natürlich, dass denn der eine Rapper, bei dem war so klar, dass der das nicht feiert, weil der feiert einfach gar nichts so. Ich will jetzt no names, er weiß, wer er ist. Hi! Ich liebe ihn trotzdem, ist geil. Ich komme cool mit dem und das ist auch, war lustig. Wir haben uns jeden Tag einfach geneckt, das war auch in Ordnung. Aber ich verstehe auch nicht, warum sowas nicht so ankommt, wobei genau gerade dieses 90er, 2000 grimy Boom-Bap-Rap so im Comeback hat, so einfach. Du hättest dir auch nicht so, mein verehrter DJ-Kollege DJ Max hat auch gerade gesagt, vor 5 Jahren hätte niemanden Nas und Wu-Tang in der Wuhlheide interessiert. Ja, Nas hat mal gerade, Nas hat vor 5 Jahren mal gerade so das Astra in Berlin vollgemacht. Boah. Mal gerade. Also wirklich mal gerade. Ich bin da hingerannt, davon abgesehen, dass ich es komplett scheiße fand. Deswegen interessiert mich auch dieses Wu-Tang-Nas-Ding jetzt gar nicht. Jetzt habe ich gehört, dass Busta Rhymes dabei ist. Steigert den Wert natürlich schon wieder um einiges. Nur wegen Busta, danach kann ich gehen, weil Nas muss ich nicht sehen. Und Wu-Tang kommen 3 Stunden zu spät und schreien einfach nur ins Mikro und schaffen es nicht mal, einen Text komplett irgendwie durchzurappen.
Und die sind zu 8 oder 9 dabei.
Und die sind zu 8 oder zu 9, verstehst du? Und trotzdem gibt es da Lücken. So, wo ich dann denke, so, nee, mach ich nicht. Habe ich keine Lust drauf. Ich will mich nicht anschreien lassen, Alter.
Ich fühl's so, Alter.
Also, ich habe keinen Bock drauf, so. Dann habe ich gehört, dass jetzt am 23. hier Snoop Dogg, Dog Pound, Obi Trice und D12 ist in der Max-Schmeling-Halle und ich bin so. Ah, was, Alter? Wieso sind die nicht in der O2, also in der Mercedes-Benz-Arena? Weißt du, ich weiß nicht, warum spielen die Max-Schmeling-Halle, so wo ich jetzt irgendwie gehört habe, das sind nur 4.000 oder 5.000 mehr. Aber da sieht man halt, wie krass eigentlich dieses 90er, 2000 gerade da ist. Und dann frage ich mich auch, warum hat sowas wie Griselda, wenn man jetzt nur speziell von Griselda redet, nicht so einen kommerzielleren Erfolg in Deutschland, wo denn meine Antwort wäre...
Oh, wie er zurück auf den Punkt kommt, ich feiere es. den Faden nicht verloren, sehr gut.
Nein. Das ist das... Deutschrap einfach viel zu erfolgreich ist. Aha. Was ich voll geil finde.
Ja, ich.
Die Leute haben keine Zeit, neue Sachen zu diggen. Mhm. So, die feiern das alte Snoop, das alte Dog Pound, die feiern das alte Dings, Wu-Tang oder sowas, oder Nas dann halt, AZ, bla bla, keine Ahnung, mir fehlt die ganze Zeit ein Wort, ein Rapper, nicht, Kool G Rap. Genau.
Ja, das ist Mann.
Griselda ist für mich Kool G Rap, Alter. Weißt du, ich meine? Ich glaube zum Beispiel noch nicht mal, dass... wenn LL Cool J kommen würde, dass das krass voll wäre. Du kannst, glaube ich, sowas nur in so einer Formation machen, wie jetzt Wu-Tang, Nas, Busta, Snoop, D12, Obi, was auch immer. Das muss immer in so Kombis sein, wenn du die alleine kommen lässt, es hat es trotzdem keine Relevanz. Wenn du aber so ein Lil Uzi Vert kommen lässt, voll. Oh. Guck dir an, Chris Brown hat gerade Mercedes-Benz Arena, binnen 15 Minuten war die ausverkauft.
Ja.
15 Minuten, Dicker, war das Ding full weg. Ja. Du hast keine Karte mehr bekommen. Leute sind amok gelaufen.
Hat niemanden interessiert, was er offensichtlich in den letzten Jahren sonst im Privatleben so getrieben hat beim Kartenverkauf.
So. Nee, natürlich nicht. Natürlich, ja. Ich meine, die Hälfte, sage ich einfach mal, die Hälfte der Leute, die da waren, die wissen gar nichts von dem Vorfall.
Nee, ja. Genau.
Weil es ist viel zu schnelllebig. Wenn die irgendwas wissen, ist, dass die jetzt wegen Super Bowl ein zweites Kind von A$AP Rocky bekommt.
Ja.
Die Hälfte von denen wissen nicht mal, dass Chris Brown was mit Rihanna hatte oder zusammen war. So, das interessiert keinen, dass der die da im Auto halb tot geprügelt hat. Das interessiert einfach keinen. So, guck dir doch den Algorithmus an bei TikTok und so. Das sind 15 Sekunden. Was interessiert denn Leute, was vor 15 Jahren war, Alter?
Also, wenn wir dann zurückkommen zu dem Thema Griselda, dann siehst du halt, wenn du dir die Legacy von denen anguckst, ne? Also A, irgendwo in Buffalo so ein Ding starten und von dort aus dann New York erobern, das ist etwas, das kannst du nicht hoch genug halten. So, wenn du die Leute da überzeugt hast. Und wenn man den Griselda-Weg ansieht, hat ja jeder und seine Mutter und jeder und sein Vater irgendwann sich quasi mit auf diesen Hype-Train raufsetzen wollen, weil sie alle dieses Gefühl hatten von, das ist der neue Wu-Tang, da müssen wir dabei sein, weil die haben ja Features mit jedem.
Ja, DMX-Feature. 50 Cent der Song, hau ab, Mann.
Aus jeder Generation.
Es gibt aber auch so Phänomenon, so Rapper, finde ich zum Beispiel wie Jay Electronica.
Ja.
Die auch voll krass sind, aber das nie geschafft haben, aus diesem Loch rauszukommen, wobei der ja dann auch transportiert in seinen Raps, dass er nicht wirklich Bock hat. Der war ja dann auch mal hier in Berlin irgendwie in der Tube Station. Ich konnte, war da nicht da. Ich hatte, war dann, glaube ich, in Karlsruhe im Zen Club oder so. Und das soll schrecklich gewesen sein, wie der da gerappt hat. Ich finde, ich höre Jay Electronica die ganze Zeit. Also alles, dieses Jay Electronica, Griselda, Talib Hightech, Mos Def, so, das ist so gerade mein Ding. Wenn es so um Rap geht, höre ich gerade das sehr viel einfach. Und Jay Electronica, ich habe mit Belasch da letztens drüber geredet und hab denen den gezeigt. Und Belasch kannte noch nicht mal Jay Electronica. Und der ist für mich, Belasch ist für mich so, der ist oldschool, weißt du, ich meine so. Der beschäftigt sich auch mit diesem oldschool Sound so. Der hat Plan, aber der kennt nicht mal Jay Electronica, ohne jetzt zu sagen, so, wieso kennst du das nicht, sondern da gibt's einfach, da sind einfach so Kommunikationslücken denn einfach in sowas, weißt du? Und ich glaube, dann funktioniert sowas wie Griselda natürlich auch nicht in Deutschland einfach, weil es dann einfach dafür keinen Markt gibt, so, also Markt, erfolgreichen Markt.
Und was das Einzige ist, was daraus überbleiben kann, ist, dass du sowas wie das, was Griselda in den USA geschafft hat, in Deutschland aufbauen konntest. Und dann sind wir bei den Epizentren Wellen, dass es halt immer lange braucht. Und man darf nicht vergessen, ja. Griselda ist vor 10 Jahren gegründet worden. Und wir reden so seit in Deutschland Szene intern, vielleicht so seit 2, 3 ein bisschen intensiver darüber, wenn man sich damit, vielleicht 4, wenn man sich damit intensiver beschäftigt hat. Wenn du das ins Deutsche übertragen willst oder deinen eigenen Variante hier daraus machen willst mit dem Nährboden, den du hier hast, dann brauchst du noch 5 Jahre, bis du überhaupt an den Punkt kommst, dass die Leute verstanden haben. Und dazu gehört auch, dass dann irgendwann die Größen der Szene sich halt mit diesem Sound connecten müssen. Und da sind wir gerade noch nicht, denn da sind wir genau bei dem industriellen Part, den wir gerade haben. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Es fehlt, glaube ich, diese eine Blase, die dir versorgt, dass Misserfolg oder dass kreative Sackgasse stattfindet. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass dieses und das steht ihr beide für, das ist der schöne Schlusskreis von all dem, dieses authentisch sich auch gegen Konventionen für einen Sound und ein Bild zu entscheiden, dass das irgendwann wieder seine Wertigkeit bekommen wird und die Leute dann darauf zurückgreifen werden. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht unser eigenes Griselda irgendwann mal haben werden. Vielleicht kommt auf einmal irgendein Label, das Boom Bap macht in Deutschland 2026 und wir wissen da jetzt noch nichts von. Und auf einmal wollen alle wieder damit machen oder so.
Es wird wahrscheinlich schon geben. Der Boom-Bop-Sound, der kommt auf jeden Fall und das kommt auf jeden Fall wieder zurück. Es ist gerade sehr krass. Also ich sehe das ja als DJ und Partyveranstalter, sehe ich, dass es halt immer mehr Partys gibt, die sich mit 90er und 2000 Sound einfach auseinandersetzen. Und dann gibt es halt einfach junge Künstler, die halt einfach den Sound machen, unbeirrt von dem, was jetzt halt gerade in Shisha-Cafés oder in irgendwelchen anderen. Ja, ich weiß, deswegen meine ich ja. Ich kenne zum Beispiel, was ich noch feiere, ist, was so den Sound so für mich ein bisschen ist, so DP.
Ja.
Zum Beispiel.
Liebe Kwame. Grüße.
Ja.
Liebe Grüße.
So. Ja, Mann. DP wurde gerade 20 Minuten von mir.
Monster. Digga, Monster. Ja, frisches Monster, Alter. Ich wackeln mir die Ohren, Alter, wenn ich die rappen höre, so. Wo ich dann aber auch sage, so, warum kennt das keiner? Was ich meine? Also, wenn ich dann bei TikTok sehe, so, da sind jetzt nicht die wirklichen krassen Views. Ich weiß nicht, bei Insta habe ich keine Ahnung, so, aber ich sehe dann auch nur die Ausschnitte, so. Ich bin, leider Gottes, ist dann wahrscheinlich dann meine Generation. Ich komme mit TikTok nicht so klar. Und ich muss mich dann da auch zwingen. Und ich merke dann auch, wenn ich 3, 4, 5 Tage mal nicht drauf war, dann ist so, oh shit, ich muss mal wieder was posten, so. Aber dann kriege ich halt so eine Sachen zugestellt, so wie DP oder dich oder dann halt Kwame oder dann andere Sachen, so. Denn dieser eine junge Bruder, wie heißt der, Emilio?
Ja.
Heißt der Emilio?
Von wo, aus welcher Stadt?
Elias.
Elias ist.
Das ist für mich so ein richtiger 2000 Fabulous Sound.
Ja.
Und überleg mal, das ist ein richtiger Young Cat, so, weißt du?
Kennst du Buddha aus Kiel?
Ja, Mann, Buddha musst du auf dem Schirm haben, auf jeden Fall.
Buddha aus Kiel. Dann checken wir Buddha aus Kiel. Da haben auf jeden Fall die 90er angerufen und wollen dir eine richtige Schelle geben. So, das macht sehr viel Spaß. Ihr habt da sehr viel Freude dran.
Es gibt noch einen Herrn, den sehe ich aber auch nur auf TikTok. Der ist, ich sag jetzt mal vorsichtig, politisch korrekt, der ist ein bisschen mehr Mensch. Mhm. Der kann rappen und singen. Ich habe jetzt aber keinen Namen zu dem
Trick. Ach so, ich wollte gerade einen Namen sagen, aber ich möchte nicht.
Ich weiß, wenn du den Namen jetzt sagst, dann weißt du es bestimmt, aber der singt richtig krass. Also der hat eine richtig krasse Stimme auf jeden Fall und kann auch rappen und macht auch bei so Rap-Competitions mit, aber der sitzt dann halt immer in seinem Computerstuhl, sieht eigentlich aus eher wie ein Gamer und dann fängt er auf einmal zu singen und ich bin so, what? Ich habe aber jetzt keinen Namen auch zu dem, also das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich sage, so, es hört sich auch sehr oldschool an, auch wie er rappt und so, ist schon krass auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall, was also diesen Sound angeht, für mich eine Herzensangelegenheit, den Raum überall zu geben, weil ich mich da persönlich natürlich selber freue, weil ich damit groß geworden bin. Und Harry, wir sind gleicher Jahrgang. Wir beide haben die gleichen Sozialisierung, was Musik angeht, auf jeden Fall. Wir sind mit den gleichen Dingen konfrontiert worden. Und der Classic der Woche, den du diese Woche mitgebracht hast, der kommt auch genau aus diesem Epizentrum. Du hast hier zwischendrin so ein, zwei Sätze gesagt, da würde ich auf jeden Fall eigentlich grundsätzlich gerne drüber diskutieren, aber machen wir nicht. Erzähl uns mal, was warum? Der Classic ist und warum. Erstmal das, erstmal eins. Erzähl mir mal, was ist der Classic und warum?
Also, mein Classic. Ich habe damals als 17-Jähriger bei Bomb World of Ende Music des gearbeitet. Hört man mich noch?
Ist es noch ja, ja,
ja, ja, man hört sich. Ja,
okay. Bei Bomb World of Music gearbeitet. Das war so ein Plattenladen hier in der Wilmersdorfer Straße. Nico kennt es vielleicht noch. Ich weiß ja, nicht, klar, da gab es dann früher Platten und so. Und dann habe ich da damals angefangen zu arbeiten und war dann halt natürlich für Hip-Hop, R&B, Urban Sound, Black Music. Ich dachte halt damals schon als 17-Jähriger, ich kenne alles. So. Und dann kam halt damals mein Chef und hat mir so CDs hingehauen mit so, hier, ey, das gehört zu dir. Und ich gucke das Cover so an und ich denke so, ey, das ist doch kein Rap. So. Das sah aus wie so Anthrax oder so, oder keine Ahnung, da gab es so ein paar, so Slipknot und so, da gab es so eine Bewegung von so den Clawfinger. Das sah aus wie so ein Clawfinger-Cover eigentlich so für mich. So. Weiß nicht, ob ihr die Mucke kennt. Mhm. Und hab das so gesehen, ich so, ey, nee, das hat nichts so. Und dann stand da so drei Buchstaben drauf, so, und ich war so, und da waren so Hieroglyphenschrift irgendwie, das war für mich, das ist kein Rap. So, sorry, das, doch, kam jetzt gerade rein, das ist so das Ding. Ich pack die CD raus, pack das rein, ich muss das natürlich hören und bewerten, weil mir, da war dann auch schon mit Sternchen und so, ähnlich wie Backspin oder sowas mit Kronen und keine Ahnung was. Und hör das halt so, und dann so, bla, what you doing here out in the street? They ain't nothing out there for you. Oh yes, there is. Und dann puff, 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 und ich war so, what? Was ist das so? Und dann kommt der erste Track so. Ey, ich bin ausgerechnet, der Beat, Alter. Ich dachte mir, was ist denn das, Alter? Und dann war das halt einfach New York State of Mind, Nas.
Krass.
Krass. Und ich hab Gänsehaut bei diesem Intro bekommen, dann kam New York State of Mind, dieser Beat, Alter. Dum, 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 dum. Rappers are flipping with the fucking rhythm, I be kicking. Ich war so, was ist das? Und dann war das, da war das Classic für mich geboren, Nas Illmatic einfach.
Hey, ja. Ich wiederhole das, ich war bestimmt schon mal hier, Yannick, ne? Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, schon mal
ja,
so
hier.
Ganz bestimmt. Aber es ist halt auch einfach eins dieser Alben, das Epizentrum. Du kannst alles von dem Punkt aus erklären.
Das ist unangefochten die Nummer eins. Ja. Da gibt's nichts. Danach kommt dann Chronic und Doggy Style. So, ja. Weil ich bin komischerweise mehr West Coast orientiert. Und deswegen ist es für mich auch schwer, immer zuzugeben, dass Illmatic für mich eins ist, aber ich kann Illmatic einfach immer und immer, immer, immer hören. Ich kann nicht immer Chronic und Doggy Style hören, aber ich kann immer irgendwas von Illmatic hören. Immer.
Ey, soll ich dir mal eine lustige Geschichte erzählen? Wir sind gerade in den USA auf so einer Produktion, wo ich nicht so viel drüber reden darf, aber die Städte kann ich sagen. Wir waren in Los Angeles und wir waren in New York. Und ich merke, ich bin genauso aus dieser Zeit eigentlich von beiden Seiten, ich kann nicht sagen, entweder oder, ich bin in beiden Welten total unterwegs. Hab für die Produktion, für die Crew Playlisten erstellt. Hab mir den Spaß gemacht, die quasi den Vibe der Stadt in einer Playlist, alles da rein. Und da habe ich gemerkt, dass in der Breite ich dann, also L.A. geil, total cool, aber ich dann doch mehr New York, Kapuze hoch und durch diese Häuserschluchten und boom, boom, chack die ganze Zeit.
100%.
Das war, ich fahre hier durch jedes Viertel und du hörst den Soundtrack aus jedem, es ist total krass. Und das soll nicht sagen, also das ist so 1A, 1B mäßig sowas. Aber dieser Effekt war so krass, als ich hier wieder, dass ich gemerkt habe, nee, das sind einfach alles, ich glaube, dann bin ich doch ein Tick mehr New York, obwohl meine Lieblingssongs wahrscheinlich aus L.A. kommen. Aber in der Breite bin ich mehr New York. Aber nur so kleine Anekdote, weil es war total geil. Und das Lustige war, Yannick ist ja jetzt noch eine Generation, eine halbe Generation. Das Erste, was er gesagt hat, als er die New York Playlist gehört hat.
Das ist die beste von denen, die du gemacht hast. Also es geht mir 100% genauso. Wirklich. Okay.
Nur Hits drauf.
Geil.
Ulis, was ist dein Classic?
Mein Classic ist von Big Pun, man. Rest in Peace, Still Not a Player.
Oh, ist auch in meiner Playlist. New York ist im Gebäude heute. Warum?
Ja, Mann. Ich bin auch mehr so New York-Style, weil ich weiß nicht, die Beats gefallen mir irgendwie mehr und ja, bin eher so der Biggie-Fan. Okay, Pac hat auch New York, so, aber ich bin eher mehr so der Biggie-Fan und Big Pun natürlich auch. den habe ich halt halt recherchiert, so das war da auch einer meiner ersten richtigen Songs, so wo ich dann richtig verstanden habe, weißt du?
Ja.
Aber ja, sein Flow gefällt mir einfach total von Big Pun, so ich bin halt Fan, rest in peace.
Ey, das war so geil, ich war mit Yannick zufällig vor 3 Tagen bei diesem De La Soul Tribute in der Webster Hall in New York. Daisy Experience zum Streaming Launch von De La Soul Alben und zum Trauer für Dave, der verstorben ist. Und das war, Leute, das war ein Event. Ihr beide werdet fühlen, wir sind eingeladen gewesen. Das heißt, wir hatten zumindest den VIP-Zugang, waren da in der Lobby. Und dann steht da so rum und trinkt wo, und das ist auch Chuck D neben mir, oder? Okay, das ist Chuck D, alles klar. DJ Premier kommt an. Tony Touch, Mos Def, Common, Tony Touch, habe ich schon gesagt. Wer habe ich noch vergessen? De La Soul, Stretch,
Queen Latifah,
also die ganze Ära.
Alle da. Voll und geil. Könnt ihr euch das vorstellen? Ey, wir alle haben schon das eine oder andere gesehen und sind vielleicht ein paar Tage dabei und sowas alles, aber ja. Gerade Harry, gleicher Jage. Kannst du dir vorstellen, dass ich da auch so stand und dachte mir so, okay, jetzt muss man mal ganz kurz einen Moment, wo kurz zu mir, bist du hier eigentlich, Amen. Alter, gerade? Das ist schon nochmal ein bisschen, das ist schon nochmal ein bisschen anders als so Backstage im Splash Festival, so.
Ja,
so,
auf jeden Fall.
Entschuldigung, bist du wirklich Chuck D, Alter? Du hast, ja. Du hast
mal anfassen, einfach so von der Seite so anfassen, so.
Ja. Und ey, ich habe ja immer meinen Quatsch gemacht mit meinen Selfies und die ganze Welt immer weggeselfied, aber ich wirklich ein Foto mit jemandem machen wollen, das habe ich in meinem Leben vielleicht bei 2-3 Persönlichkeiten. So, ja. Wo ich. Und Chuck D. Und ich war kurz davor und ich habe dann, nee, ich wollte nicht und so, aber ich war kurz, ich dachte, Chuck D wäre die Person, weil Chuck D ist der Grund, Chuck D ist der erste, den ich im Ohr hatte, war Chuck D.
Geil.
Der allererste. Und das war so ein krasser Moment, diesen dazu zu gucken. Und da sind wir wieder bei Legendenstatus, der wurde kaum erkannt. Aber dann auch auf der Bühne so, da waren andere, die waren more shiny, aber Chuck D war für mich so,
das war geil. Das ist dann das, was Yannick vorhin meinte, auch so mit diesem, das ist für jeden, wie er seine bestimmt, wenn er sagt, so für ihn ist Mac Miller einfach so das Ding, weil das ihn so getoucht hat. Es ist für jemanden so, ich finde Mac Miller krass, aber Mac Miller ist jetzt für mich nicht so das Ding. So, ich finde das krass, ich lege auch gerne Songs von ihm auf, wenn ich das höre, ist geil so, aber das ist jetzt für mich nicht so das Ding. Und wahrscheinlich ist es mit Chuck D genauso, weil viele Leute halt einfach auch früher schon gar nicht so viel mit Public Enemy anfangen konnten, weil das denen halt zu politisch war. Die haben halt zu krass angeeckt, so, was ich meine. Und dann war ja das Gesicht, der shiny Part eigentlich von Public Enemy, war einfach Flavor.
Ja,
so,
genau.
Mit seiner Uhr und so und seinen krassen Klamotten. Und Chuck D war halt einfach straight. Der war halt eher hinter den Kulissen. So, wenn du Ice Cube über die alten Zeiten reden hörst, dann hörst du, dass Chuck D voll krass Einfluss auf Ice Cube eigentlich hatte auch, weißt du, und Hank Shockley und so. Das ist dann halt eher der Job von Chuck D, weißt du, ich meine so. Und Flavor war halt bei Public Enemy Professor X hat mehr gescheint als Chuck D, obwohl der die Texte hatte, weißt du, ich meine, so, der Terminator X, meine ich, der einfach so.
Ja.
Weißt du, ich meine so. Der hatte mehr, so, das war so, boah, krass, der DJ. Oh, hast du den DJ gesehen? So, ja, aber der vorne, der Rapper. Ja, aber der DJ, Dicker, mit seiner Terminator-Brille und so, weißt du?
Wir reden hier heute nur über Legenden. Wir reden heute nur über Legenden bisher.
Okay.
Und über Legenden. Und unser Classic ist diese Woche auch deshalb ausgewählt, weil er so eine Hamburger Legende erschaffen hat.
So. Absolut.
Geiler Pulli.
Der Legendenpulli. Eine Hamburger Legende heute dabei, als Classic der Woche, und zwar Nate57 mit Mann. Willkommen auf St. Pauli. Das ist 2008 rausgekommen. War sein tatsächlich Debüt-Mixtape. Das erste Mal, dass er irgendwie so auf der Bildfläche erschienen ist, über Ratas Locus Records Independent rausgekommen.
Und, war da Blaulicht drauf?
Nee, das war danach.
Das war noch.
Ah, okay. Genau, das ist so typisch Berlin. So dieses.
Ja, das ist geil. Du hörst halt den Mixtape-Sound.
Geil.
Genau, man hört diesen Mixtape-Sound raus. Es klingt alles noch so ein bisschen, gar nicht böse gemeint, also ein bisschen amateurhaft, so ein bisschen schlechter abgemischt alles irgendwie, aber trotzdem sehr, sehr starker 2000er-Sound. So den 50-Einfluss hört man auf jeden Fall raus. Und ja, es geht um, wie soll es anders sein, bei Net 57, um das Leben auf dem Kiez, das Leben auf St. Pauli, Drogen, Gewalt, Prostitution, alles, was da so um ihn rum schwebt, aber steckt auch ganz, ganz viel Gesellschaftskritik drin und ja, hat den Grundstein gelegt für das, was danach noch gekommen ist.
Das ist halt auch, das muss man genau an der Stelle, du hast es so amateurhaft beschrieben, diese rudimentäre Art und Weise, wie der produziert wurde, hat aber genau diesen Legendenstatus entwickeln lassen, weil die Jungs unique ihren Scheiß für sich alleine gemacht haben, ohne dass irgendjemand anders darauf Einfluss hätte haben können. Ich weiß noch, wie oft ich mit seinem Bruder auch über so Sachen gesprochen habe und es war immer nur, nee, Digga, wir machen hier. So, wir machen unser Ding.
Das war auch überhaupt
nicht. Wo wir wieder bei diesem Punkt sind, egal was die anderen sagen. Du machst das, du sagst, ey, ich trage das Cappy so. Weil das Cappy so, wirst du sehen, in 5 Jahren trägt jeder sein Cappy so. Und wenn ich mit PlayStation Beats jetzt Beats machen will, dann mache ich mit PlayStation Beats, weil das wird jeder geil finden, weil ich sage, das ist geil. Nicht du sagst mir, was geil ist.
Ja.
Da haben wir es.
Punkt.
So. Weißt du,
Punkt.
Ja, das ist das genauso. Ich mach das, was ich für richtig halte. Nicht du sagst mir, was du denkst, was richtig ist. Dann mach's doch selber. Weißt du, ich meine? Dann mach's doch, wenn du denkst, dass es so krass ist. Spaß.
Genau das. Und genau auf der Basis haben Nate und Crew den Kram gemacht. Und ich finde, man kann heute auf jeden Fall auch von Legendenstatus sprechen, mit dem, was dann 2010 Stress auf dem Kiez rausgekommen ist. Da ist etwas geschaffen worden, was geblieben ist, was Fußstapfen hinterlassen hat. Der Erfolg danach, da gibt es verschiedene Gründe, warum der Weg so gegangen ist, wie er gegangen ist und warum man vielleicht heute auch ihn nicht in den obersten Chartsregionen sehen wird. Aber du siehst heute immer noch, wenn Leute aufeinander treffen, welcher Respekt für ihn da ist, auch 10, 12, 13, 15 Jahre nach dem Debüt. Egal was passiert, es kriegt immer noch diesen Respekt, den er dafür kriegt, weil er damals das gemacht hat.
Das heißt, voll geil. Nate ist King Kong, Alter, auf jeden Fall. Schon immer gewesen.
Auf jeden Fall.
Immer wenn ich auf Nate getroffen bin, war immer, boah, das war so auch so krasser Charakter, so krasser Typ, einfach so. Das war immer geil. Frage ist ganz dumm blau für mich jetzt. Oder? Ist 187 aus diesem Manöver eigentlich so entstanden?
Nee, das sind Parallelwelten zueinander.
Aber der hat die Kugel gepusht, bevor er Fame hatte.
Ja, genau.
Die Fame hatten.
Das war alles ein Schmelztiegel in Hamburg. Okay. Aber nicht auseinander entstanden oder so, schon unabhängig voneinander.
Ja, weil ich, also 187 war für mich empfunden so als Deutschrap-Fan viel, viel später. Also ich kannte 187 gar nicht. Ich habe 187, weiß ich noch, das erste Mal richtig, richtig wahrgenommen. Da war ich in Münster, da habe ich, glaube ich, im Skaters Palace oder irgend sowas aufgelegt. Und ich bin am Bahnhof angekommen und dann sind da so Massen von Kids durch diesen Tunnel in Münster. Du wirst den kennen, diesen einen bestimmten Tunnel am Bahnhof. 187! 187! Und so. Weil die jetzt wirklich diese Rap... Und das waren Massen, Nico, ich sag Massen. So, ich hatte den Namen 187 Straßenbande gehört. Das, klar, habe ich das schon mal so mitbekommen. Aber das waren Massen von Kids, die einfach, das war wie Fußball-Hooligans. Das waren richtig, richtig viele.
Aber um an den Punkt zu kommen, musst du vorher 10 Jahre hart arbeiten und dich durch die ganzen dreckigen Clubs arbeiten. Und das haben sie gemacht.
Klar. Ich sag nicht, dass die von heute auf morgen gekommen sind. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich habe den Namen schon mehrmals gehört gehabt. Ich hatte mich bloß nicht mit der Musik auseinandergesetzt, einfach weil es nicht zu mir kam. Und wo das für mich denn, wo ich ja gesagt habe, so, okay, Alter, das ist ja, was ist denn hier los? Was hab ich verpasst? Also so Asche auf mein Haupt, so, was habe ich hier verpasst, dass hier hunderte von Kids durch die Stadt rennen und 187 schreien, what the fuck, ich muss mich sofort erkundigen. So
auch das authentisch, das Legendenstatus, egal was die noch machen werden, diesen Moment wird dir niemand wieder wegnehmen, dass sie aus sich heraus es geschafft haben, dass die Welt 187 schreit.
Ja, voll.
Also ich habe 187 auch schon früher verfolgt. Vor allem als Jizzes noch so richtig, noch nicht der Jizzes von heute war, bevor er im Knast gelandet ist, so, hat man schon immer, weil ich war so einer, boah, Nate 57, okay, Backspin Interview, wer ist der 187 Straßenbande? Direkt googeln, geguckt, ah, okay, 84, Mosch, okay, da gab's auch keinen Maxwell, okay, wie heißt der, der im Knast war dann 2 Jahre, der kleine Arab, ich weiß nicht. Auf jeden Fall Saphir immer, ja, Bones.
Ich in Hamburg war was los zu der Zeit. Ja, in Hamburg war was los zu der Zeit. Viele Legenden entstanden, wie ich das schon merke. Wir haben bei uns eine Playlist, die heißt Thank Backs When It's Friday. Und da sorgen wir jede Woche dafür, dass wir der Deutschrap in der Breite abbilden, spiegeln, damit wir dann, wenn Legenden daraus entstehen, auch mit dabei gewesen sind, wenn das stattgefunden hat. Und ich das uns nachsagen kann, dass wir das nicht schon früh gesehen haben. Die Playlist ist ziemlich voll. Wenn ihr Sachen macht, seid ihr mit dabei. Jede Woche darf ich mir 3 Songs aussuchen. Das mache ich jede Woche. Diese Woche habe ich mir was ausgesucht.
Diese Woche hast du dir ausgesucht, gerade von Elise angesprochen, 84 und Hayes mit Winnetou, Hamburger Karlsruher Kombi, Single-Auskopplung aus der alte 80 Volume 3. Ja, was soll man sagen, ne? Man kriegt
der alte 80
bei diesem Song.
Der alte 80, Punkt. Schöne Nummer. Punkt.
Ja, Song Nummer 2, auch absolute Legende, kann man glaube ich sagen. Peter Fox, Vergessen wie. Nach Zukunft Pink jetzt die zweite Single, die jetzt wieder von ihm rausgekommen ist. Also es riecht so ein bisschen nach Comeback.
Es wird ernster, habe ich das Gefühl, wenn ich da reinhöre. Ich habe das Gefühl, es wird ernster. Und da muss doch noch irgendwas kommen. Harry, kannst du uns irgendwas sagen aus Berlin? Weißt du irgendwas? Kommt da irgendwas? Keiner kann irgendwas sagen.
Keine Ahnung,
mal gucken. Aber war auf jeden Fall eine sehr schöne Nummer.
Also, der ist auch nicht auf meinem Album drauf.
Ja, stimmt.
Und Song Nummer 3, Olsen, hast du dir gepickt. Spinnst du 5 Tage danach? Ja, auch eine sehr schöne Nummer, ein bisschen ruhiger. Ja, aber auch super.
Finde ich total spannend. Auch ein Musterbeispiel für eine frühe Generation, die, das ist jetzt auch schon alte Kamelle, das ist schon lange her, ne? Aber die früher mit ein bisschen Unbedarftheit an der Industrie so ein bisschen zerschellt sind, ein Tick zu früh, bevor dann der Markt sich nochmal anders entwickelt hat. Und seitdem so konsequent dabei ist, sich seine eigene Identität aufzubauen. So, es gibt so mit A zum J und eben so 2 Musterbeispiele aus einer bestimmten Generation, die daran wirklich zerschellt sind. Und es ist spannend, denen dabei zuzugucken, wie sie sich so ihre Künstleridentität so immer stärker aufbauen. Deswegen wollte ich ihn einfach mal mit reinnehmen.
A zum J ist auch so krass, Alter.
Ja deswegen, Mann, auf jeden Fall. Da muss halt nachkriegen.
Und das ist so herrlich schön passend heute für alles, sinnbildlich dafür, dass du deinen Weg verfolgen musst, wenn du irgendwann schaffen möchtest, dass die Leute dich für eine Legende halten.
Du musst stetig dabei bleiben, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja das, worum es ja dann heute eigentlich auch geht, in diesem so, hat die Jugend es heute leichter oder schwieriger als wir früher so. Mhm. Und da ist dann halt einfach dieses, das ist egal, ob das heute oder früher war, du musst kontinuierlich einfach dranbleiben, ohne Consistency, also konstant bleiben daran, wirst du verlieren. Und das ist dann halt aber, hat glaube ich auch was mit an sich selbst glauben zu tun. Wenn du nicht an dich glaubst, wer soll denn sonst an dich glauben? So, wenn du das nicht vorlebst, dass ich der Krasseste bin, also ich jetzt in meinem Fall, denke ich so, ich bin der Motherfucker. Wenn ich das nicht glaube, so warum sollen denn andere glauben? Warum sollt ihr drei denn mir glauben, dass mein Album krass ist? Wenn ich, nicht mal ich glaube, dass das krass ist. So. Und wenn ich das nicht seit 25, 30 Jahren mache, so wie soll ich denn hier sitzen und da sagen, ey, das ist aber schon immer so. Ich bin schon immer der Mac für mich.
Und weißt du, wie man zusätzlich noch Legende wird, wenn man der Erste in der Geschichte, und ich habe eine Sache nicht vergessen, im Backspin Stammtisch wird, der ein Thema mitbringt, das 0,0 mit den sonstigen Hip-Hop-Themen zu tun hat, über die wir jetzt sprechen. Und deshalb habe ich mir überlegt, genau, du kannst jetzt diese Brücke bauen, denn du hast ein Thema mitgebracht. Ich bin ein Freund von Überleitungen und es hat mir das Fingerspitzengefühl gefehlt, wo ich es eingebaut habe. Deswegen habe ich gedacht, setze ich es ans Ende, um es jetzt quasi als den Tipp und die Weisheit des Harris für uns alle mit an den Weg zu geben, worüber du nochmal sprechen wolltest in diesem Format. Let's go.
Ja, eigentlich ist es so, Ernährung, also Ernährung im Ganzen, die Sprich, also ich habe, glaube ich, Topic geschrieben, habe ich Fleisch versus Nicht-Fleisch und Kuhmilch versus Alternativen geschrieben.
Genau.
Und da ist dann aus, ich habe das letztens auch in einem Interview gesagt, dass ich früher, wenn ich Essen bestellt habe, kam der Salat und ich habe gesagt, sehe ich aus wie ein beknackter Hase oder was, willst du mich verarschen? So, wenn jetzt das Essen kommt, frage ich eher nach dem Salat oder gibt es keinen Salat dazu oder ich freue mich über den Salat. So, und ich hätte mich gefreut, wenn ich früher jemanden gehabt hätte, der halt in so einen Interviews auch über nicht nur sein Album redet oder darüber, wie geil er ist, sondern halt auch mal sagt so, ey, achtet doch mal ein Salat bisschen ist. Auf eure... wie geil Salat ist oder achtet doch mal auf eure Ernährung, weil das bringt dann auch das Konstante in euch raus. Weil die Power kriegst du nicht, indem du nur die ganze Zeit Burger King oder McDonald's wegfrisst, verstehst du? Wobei das ja jetzt auch wieder gesund sein soll angeblich, so bla bla bla. Aber ich habe meine Vorteile einfach daraus gezogen, dass ich dann einfach ein bisschen bewusster mich ernähre einfach. Dass ich halt nicht nur Fleisch fresse. Ich bin echt super Fleischfresser. Also ich war der T-Rex überhaupt. Aber ich habe durch Sport und durch andere Sachen gemerkt, dass wenn ich mal ein paar Tage kein Fleisch esse, dass ich viel leichter und viel agiler bin, was dann wieder auf live zurückkommt. Das heißt, wenn ich mir vor einer Show ein riesen Steak reinknalle, werde ich auf jeden Fall nicht so eine krasse Show rocken, als wenn ich mir davor nur irgendwas Veggie-mäßiges reinknalle, weil ich dann viel leichter auf der Bühne bin und viel krasser, besser rumrocken kann.
Guck mal, selbst da gibt es am Ende noch mal ein paar Tipps darauf. Also ich persönlich bin noch nicht an dem Status, den du hast. Ich kämpfe regelmäßig zu viel unterwegs und zu schwaches Mindset, betone ich bewusst so, um bestimmte Dinge umzusetzen. Aber das Bewusstsein darüber ist voll da und vor allen Dingen die Generationen heute geben das ja klar mit. Ne? Und ich würde gerne mehr in deinem Lifestyle mit drin sein und Eisbaden und sowas mit allem drum und dran.
Aber es geht, aber man muss sich die Zeit dafür nehmen einfach.
Ja,
du musst,
ein harter
du musst
Weg.
Halt einfach deine Prioritäten einfach anders setzen. So, was willst du machen? Willst du lieber 2 Stunden Netflix suchten oder willst du in den 2 Stunden kurz ins Gym fahren und irgendwas machen? Du musst ja nicht gleich...
Boah, Harris, du motivierst mich gerade, ist Sonntag.
Dein Ziel muss ja nicht sein, auszusehen wie Schwarzenegger oder ein Muscle-Up sofort zu können. Das reicht doch, wenn du dich einfach nur aufs Fahrrad setzt oder aufs Laufband, aufs Rudergerät oder einfach, das nutzt ja auch nichts, was ich dann immer habe mit Human Beings, mit Menschen, die mehr Mensch sind und mir dann sagen, ich gehe zum Sport und dann an diesen Geräten sitzen und irgendwie Arme machen oder so. Wenn du vorhast abzunehmen, dann nutzt dir das nicht wirklich am Gerät zu sitzen. Natürlich kannst du auch mit deinem Telefon, was ja dann auch sehr viel ist in Gyms, dass die Menschen sich in das Gerät setzen mit ihrem Telefon und denken dann irgendwie, das passiert. So. Passiert nichts. Du musst dich schon bewegen. Und Bewegung heißt nicht nur, dass du nur ins Gym gehst, du kannst auch einfach spazieren gehen. Du kannst einfach spazieren gehen und ein gepflegtes Telefonat mit deiner Mutter führen oder mit deinem Vater oder mit deinen Kumpels oder sonstiges. Du kannst dir einfach mal Gedanken machen über dein Leben. Einfach nur bewegen, nur laufen. Wenn du rennst, dann natürlich noch besser. Wenn du schwimmen gehen, keine Ahnung, irgendwas so. Und da ist dann auch wieder Ernährung. Was nimmst du denn zu dir, bevor du schlafen gehst oder so? Und dieses Bewusstsein einfach, das sollte einfach vorhanden sein in der heutigen Zeit, weil es einfach so viele gute Alternativen gibt.
Und das Motivations... Speaker Harris schließt den Backspin-Stammtisch diese Woche ab. Wenn ihr jetzt noch nicht verstanden habt, wie ihr eine Legende werden wollt, dann spätestens mit diesen Ausführungen hier am Ende. Und ich sehe Baulis schon quasi, der ist kurz zwischendurch aus dem Call quasi verschwunden, hat die Sportsache rausgeholt, packt sie jetzt ein und geht sie nicht los. Ich gehe jetzt in mein Deli hier um die Ecke und werde versuchen, irgendein Sandwich ohne Fleisch zu finden. Und wer mal in New York war, weiß, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Das glaube ich dir auf jeden Fall.
Wir werden es versuchen. Ey Leute, legendäre Folge. Danke, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dass wir zusammenkommen konnten.
Ich warte auf einen gemeinsamen Collabo-Track demnächst. Ne? Also ich gebe euch 3 Jahre dafür, dann sprechen wir.
Also, bis dahin. Das braucht nicht so lange dauern.
Ja. Dann aber auf jeden Fall auch wieder als Gäste im Backspin-Stammtisch hier, Powered by Your Tour.
Sag Bescheid, wenn du in Berlin bist, Digga.
Mach ich auf jeden Fall.
Easy.
Siehst du, so werden Dinge geregelt.
Bleib gesund, Alter. Seid lieb zueinander. Teilt, Alter.
Macht's gut. Tschüss.
Dankeschön.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Peace.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Schwert dabei, bleib am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute brechen die noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.